Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Die Attentate von Paris sind jetzt gut eine Woche her, aber im Moment scheint es so, als teilten wir unser Leben bereits ein in ein Vor-Paris und nach Paris. Und nach Paris, das heißt heute auch wieder Terroralarm in Europa. In Brüssel, immerhin die Hauptstadt Europas, gilt seit heute Morgen die höchste Warnstufe. Glücklicherweise ist bis jetzt nichts passiert, aber es gab Hinweise darauf, dass sich hier Paris wiederholen könnte, eine Serie von Attentaten. Da können wir uns noch so sehr selbst einen gelasseneren Umgang mit der Bedrohung durch islamistische Fanatiker verordnen. Die Gefahr bleibt und damit auch die Sorge vieler tausend Menschen in Europa. Aus Brüssel berichtet Bettina Scharkus.
Terrorwarnstufe 4. Viele Brüsseler sind überrascht, als am Morgen die U-Bahnen nicht mehr fahren. Diese Pendlerin kommt nicht mehr raus aus dem Metroschacht. Ist die Tür wirklich verschlossen, fragt sie.
C'est vraiment fermé?
Ja, das ist sie. Nichts geht mehr in der Brüsseler U-Bahn. Wir tun unser Bestes. Es gibt jetzt Schwierigkeiten im öffentlichen Nahverkehr, ja, aber wir wissen, dass die Metro besonders verwundbar ist. Samstagnachmittag auf den Straßen der belgischen Hauptstadt. Militär und Polizei beherrschen das Bild. Überall patrouillieren schwer bewaffnete Beamte. Brüssel im Visier von Islamisten, so sieht es die belgische Regierung. Von Premierminister Charles Michel war heute wenig Konkretes zu hören. Zu den Gründen für die Terrorwarnstufe 4 nur so viel. Das ist das Resultat nachrichtendienstlicher Informationen, die relativ präzise sind. Es gibt das Risiko eines Attentats, das dem in Paris ähneln könnte. Verschiedene Personen könnten mit Waffen und Sprengstoff zeitgleich Anschläge verüben. Sogar das Wahrzeichen der Stadt, das Atomium, kann heute nur von außen besichtigt werden. Die meisten Geschäfte hatten am Morgen noch geöffnet, machten aber dann am Mittag ebenfalls zu. Konzerte und andere Großveranstaltungen wurden kurzfristig abgesagt. Nicht jeder hält sich an die Empfehlungen der Regierung, heute zu Hause zu bleiben. Auch einige kleine Geschäfte bleiben geöffnet, gegen den ausdrücklichen Rat der Sicherheitsdienste. Etwas Angst habe sie schon, sagt diese Japanerin, aber sie habe ihren Urlaub seit Monaten geplant und wolle jetzt nicht davon abweichen. Die hohe Sicherheit sei nachvollziehbar, sagt dieser junge Mann, aber vielleicht auch etwas übertrieben. Etwas Angst spürt aber auch er. Und dieser Brüsseler sagt, wenn es eine Warnung gibt, dann müssen die Behörden sich auf das Schlimmste vorbereiten. Das schränke natürlich ein, aber es gehe ja um die Sicherheit aller. Für deutsche Touristen hat das Auswärtige Amt seine Warnhinweise aktualisiert. Besucher sollen in Brüssel im Moment besonders wachsam sein und sie sollen größere Menschenansammlungen vermeiden.
Ja, zum Beispiel in Fußballstadien rund um Brüssel fielen heute alle Spiele aus. In Deutschland aber fanden sie statt, auch wenn das nach der Länderspielabsage vom Dienstag nicht gleich selbstverständlich war. Gut 300.000 Menschen ließen sich heute nicht vom Besuch der 6 Samstagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga abhalten. Zu den sportlichen Ergebnissen kommen wir nachher noch in der Sendung. Jetzt aber wollen wir Ihnen zeigen, dass die Fans in den Stadien, so wie hier in Köln, Terror und Trauer keineswegs verdrängt haben, sich aber umgekehrt auch nicht vom Terror verdrängen ließen. Michael Heusen.
Der U-Bahnsteig im Gelsenkirchener Hauptbahnhof ist überfüllt. Die Fans beider Mannschaften drängen sich dicht an dicht. Die Polizei zeigt Präsenz, das soll ein Gefühl von Sicherheit geben, weckt aber natürlich auch Erinnerungen an die Ereignisse von Paris. Die Fahrt vom Hauptbahnhof zum Stadion dauert 20 Minuten. Die Fans, sie sind mit den Gedanken schon beim Spiel.
Ich habe, wenn ich ehrlich bin, mehr Angst vor den Bayern als vor irgendwelchen Terroristen.
Wir lassen uns das von den Bekloppten da nicht mies machen.
Wir lassen uns das einfach nicht verbieten und schon gar nicht von unserem Mist, den die da in Paris verzapft haben. Nee, wir gehen dahin, stehen dazu und dann, so muss es laufen.
Ankunft am Stadion, die üblichen Rangeleien. An einem Eingang gibt es sogar Verletzte, weil Bayern-Fans ein Kassenhaus stürmen wollten. Davon bekommen die Fans hier nichts mit. Aber beim Blick auf die langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen merken sie, dass heute doch was anders ist als sonst.
Bei anderen Heimspielen ist nicht so viel Andrang vor den Eingängen wie jetzt um die Zeit.
Jetzt doch irgendwie ein mulmiges Gefühl?
Nein. Nö.
Nee? Gar nicht.
Nö.
Dient ja nur unserer Sicherheit.
Was bei solch einem Spitzenspiel auch nicht oft vorkommt, viele versuchen noch Karten zu verkaufen. Etwa von Freunden, die nicht gekommen sind.
Die Freunde haben halt auch Familie und fühlen sich jetzt halt nicht wohl, weil durch Paris haben sie verängstigt und wollten halt nicht.
Jedes Auto, das in die Nähe des Stadions kommt, wird durchsucht. Und jeder Fan wird abgetastet. Selbst die Zigarettenschachtel muss geöffnet werden. Das dauert.
Ich glaube einfach mal, wenn genügend drauf aufgepasst wird oder genügend kontrolliert wird, ja, dann ist es okay. Warum soll ich mir jetzt Gedanken machen? Es kann mir überall passieren.
2 Stunden später, die Schalker ziehen traurig ab. Bei den Fans aus Herne ist trotz der Niederlage auch Erleichterung spürbar.
Ich hatte auch nicht mehr oder weniger Angst als sonst auch und empfand das Ganze als einen völlig normalen Bundesligaspieltag. Leider mit dem falschen Ausgang.
Natürlich werden sie beim nächsten Heimspiel wieder in der Kurve stehen. Die Treue zum Verein ist größer als die Angst.
Eigentlich ist die Dame auf diesem Bild die größere Schwester von dem Herrn auf diesem Bild. Doch CSU-Chef Horst Seehofer ließ sich gestern auf dem CSU-Parteitag in München nicht nehmen, die CDU-Chefin Angela Merkel wie eine ungezogene kleine Göre vorzuführen. Auf offener Bühne erklärte er schulmeisterlich, dass die CSU an einer Obergrenze für Flüchtlinge festhalten werde, auch wenn die CDU nicht mitmache. Und Angela Merkel musste dastehen und sich das minutenlang anhören. Vielleicht hatte sich Seehofer Pluspunkte erhofft für seine heutige Wiederwahl als Parteichef. Doch der Oberlehrer von gestern steht heute selbst belämmert da. Kirsten Gerschig.
Es passt, mehr aber auch nicht. 87,2%, das ist kein glanzvolles Ergebnis für einen CSU-Chef und das bisher schlechteste für Horst Seehofer. Dabei hatte er sich so bemüht, die Seele der Partei zu streicheln. Harte Töne zur Flüchtlingspolitik geliefert, wie die Delegierten es von ihm erwarten. Und heute außerdem Friedenssignale ausgesendet. Einen Bruch mit der Kanzlerin will er vermeiden.
Die Politik kann nicht sein in schwierigen Zeiten, dass man aus einer Regierung, aus einer Fraktionsgemeinschaft, aus einer Schwesternschaft austritt, sondern wir müssen hineinwirken in die CDU mit unseren Überzeugungen.
Doch so wie Seehofer gestern in die CDU gewirkt hat, die Konfrontation mit der Kanzlerin auf offener Bühne, nein, das ging einigen CSU-Mitgliedern dann doch zu weit.
Ich habe heute im Vorfeld von etlichen Delegierten gehört, gestern die Verabschiedung von der Kanzlerin war wirklich nicht das Feinste. Und deshalb werden Sie ihm heute die Stimme nicht geben.
Und noch ein parteiinterner Streit wird Seehofer übel genommen. Er hatte seinen Finanzminister Söder wegen einer Äußerung zu den Pariser Anschlägen mehrfach öffentlich kritisiert.
Man darf nicht die eigenen Parteifreunde, die erfolgreiche Regierungsarbeit in der Staatsregierung machen, über die Presse letztendlich abmeiern und abwatschen.
So nutzt die Attacke eher dem gescholtenen Söder, den Seehofer heute mit Humor umgarnt.
Ich mache Fehler. Markus Söder macht Fehler. Ich gebe sie zu. Manchmal. Markus Söder gibt sie zu. Neuerdings.
Der CSU-Chef setzt auf demonstrative Harmonie. Doch der Applaus täuscht nicht darüber hinweg, dass Seehofer aus diesem Parteitag geschwächt hervorgeht.
Auch die Grünen haben heute ihre alten Chefs neu gewählt und machten auf ihrem Parteitag unmissverständlich klar, wir wollen dahin klettern, wo die CSU gerade sitzt, auf die Stühle der Bundesregierung. Die Frage ist nur, wie? Lang ist es her, dass die Grünen noch in voller Blüte standen und die Gesellschaft veränderten. Doch heute ist es Frau Merkel, die die Atomkraft abschafft und nun auch noch die Flüchtlinge ins Land lässt. Wo also ist der grünen Kern, der die Partei wieder aufblühen und im Bund wieder mitregieren ließe? Marie von Mallinckrodt berichtet aus Halle.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Haltung, mit Mut oder auch Wut im Bauch. Vor allem in einer Bewerbungsrede, wenn man sich als Grüner über eine Partei in Bayern aufregt, über Kanzlerinnenkritiker.
Und er heißt Horst Seehofer und ist die CSU in Bayern. So behandelt man nicht Angela Merkel, wenn sie das Richtige sagt, liebe Freundinnen und Freunde. Das gehört sie nicht, das ist einfach unanständig.
Applaus. Er verteidigt die Kanzlerin und somit auch den hier umstrittenen Asylkompromiss. Ein Parteitag im Zeichen von Konsens und Machtwillen. Auseinandersetzungen gibt es nicht mehr, eher lieblich geht es zu. Kritisches wurde leise ausdiskutiert. Die hitzige Debatte wich der Realpolitik. Es gibt ganze 9 Regierungsbeteiligungen und dann will man auch mal klar sagen dürfen, man will auf die Bundesregierungsbank.
Bei uns Grünen ist Europa besser aufgehoben als bei Merkel und bei Schäuble.
Und dann wird per Televoting über die beiden Bundesvorstände abgestimmt. Beide werden wiedergewählt. Cem Özdemir mit 76,9% deutlich stärker als Simone Peter, die diesmal nur 68% der Stimmen bekam. Vielleicht eine Quittung der Parteilinken, die sich von ihr eine strengere Haltung gegen die Asylgesetze gewünscht hätten.
Wir Grünen sind eine streitbare Partei. Wir Grünen regieren in vielen Ländern mit. Wir Grünen stehen auch für schwierige Kompromisse. Und wenn man schwierige Kompromisse mit durchsetzen muss, dann gibt es halt zum Teil echt intensive Auseinandersetzungen.
Erklärt er das Mauerergebnis für Simone Peter und wendet sich ab. Er möchte genauso Spitzenkandidat werden wie er hier links im Bild und er hier rechts im Bild übrigens vielleicht auch. Robert Habeck will Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2017 werden und wirbt entsprechend bei seiner Wahl in den Parteirat.
Damit meine ich, dass wir die SPD als Fortschrittspartei herausfordern und ablösen und die CDU stellen und versuchen, dieses Land zu einem Land zu machen, das diese Selbstbezüglichkeit von schwarzen Nullen und Exportüberschüssen endlich überwindet.
Die Grünen sind schon ganz auf Wahlen gepolt. Die nächsten Landtagswahlen finden im März nächsten Jahres statt.
Tja, wo stehen die Grünen im Herbst 2015? Ein Kommentar von Stefan Raue vom Mitteldeutschen Rundfunk.
In Halle an der Saale hätte sich Angela Merkel heute vermutlich wohler gefühlt als gestern in München bei der CSU. Nach der Brüskierung durch Seehofer gab es beim Parteitag der Grünen viel Mitgefühl für Merkel. Und das war nicht geheuchelt. Die Kanzlerin hat in ihrer Flüchtlingspolitik sehr viele grüne Unterstützer. Derzeit vermutlich mehr als in ihrer eigenen Partei. Das verrät einiges über die Union und Angela Merkel. Es verrät aber ebenso viel über die Grünen selbst. Die Grünen 2015 sind inzwischen geprägt durch ihre Verantwortung in 9 Landesregierungen und in vielen Aufgaben in den Kommunen und Landkreisen. Die praktische Arbeit und der Umgang mit politischer Macht haben viel Naivität und utopisches Denken aus der Partei gedrängt. Ob in der Flüchtlings- und Integrationspolitik, aber auch in der Wirtschafts-, Energie-, Sozial- und Sicherheitspolitik sind die Grünen bei Positionen angekommen, die mit dem Fundi- und Realo-Spiel früherer Zeiten nichts mehr zu tun haben. Lebendiger Ausdruck dieser Partei ist in diesen Tagen vor allem Cem Özdemir, der bei diesem Parteitag die entscheidenden Reden gehalten und vor allem den richtigen Ton getroffen hat, über die Partei hinaus. Die Grünen wollen bald auch wieder im Bund regieren, hat er heute gesagt. Das war durchaus auch als schwarz-grüne Option in Richtung Angela Merkel gemeint. Ob es auch CDU und CSU meinte, das ist seit diesem Wochenende allerdings eher fraglich.
Stefan Raue kommentierte, gut eine Woche nach den Anschlägen von Paris ist Vizekanzler Gabriel als erstes deutsches Regierungsmitglied nach Paris gereist, um der Opfer zu gedenken. Die Nachrichten mit Jan Hofer.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel ehrte mit seinem Pariser Amtskollegen Macron die Opfer der Terroristen. Am Platz der Republik entzündeten sie Kerzen. Beim Treffen mit Präsident Hollande sagte Gabriel Deutschlands Unterstützung im Antiterrorkampf zu. Hollande erklärte, die Zeichen der Solidarität aus Deutschland hätten die Franzosen tief berührt. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat zu einem verstärkten Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat aufgerufen. Das Gremium verabschiedete einstimmig eine Resolution, die Frankreich eingebracht hatte. Darin werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Finanzströme des IS zu blockieren und ausländische Islamisten an der Einreise nach Syrien zu hindern. Die Resolution ist keine Erlaubnis für militärische Aktionen. Einen Tag nach der Geiselnahme in einem Hotel in Malis Hauptstadt Bamako fanden die Sicherheitskräfte nach möglichen Mittätern. Die beiden Terroristen, die bei der Erstürmung des Hotels getötet wurden, sollen nicht alleine gehandelt haben. Bei dem Anschlag waren gestern mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen mehrere Ausländer und die 2 Täter. Zeitweise waren 170 Menschen in der Gewalt der Islamisten. Seit Mitternacht gilt in Mali ein 10-tägiger Ausnahmezustand. Xavier Naidoo wird nicht für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten. Der Norddeutsche Rundfunk hat die Nominierung des Sängers zurückgezogen. Begründet wurde die Entscheidung mit den anhaltenden Protesten gegen eine Teilnahme Naidus, die man unterschätzt habe. Hintergrund sind umstrittene Äußerungen, Songtexte und Auftritte des Sängers. Kritiker werfen ihm homosexuellen feindliche Ansichten und Nähe zu Rechtspopulisten vor. Naidu weist das zurück. In Kalifornien hat ein Erdrutsch eine Landstraße in der Nähe von Los Angeles zerstört. Ein angrenzender Hügel war in Bewegung geraten, aber nicht auf die Straße gerutscht, sondern darunter. Dadurch wurde der Straßenbelag auf einer Länge von etwa 50 Metern zusammengeschoben.
Kommen wir zum Sport. Beim Bundesligaspiel Köln gegen Mainz trugen heute einige Fans T-Shirts mit dem Slogan Tore statt Terror. Vorhin haben wir ja schon am Anfang der Sendung gezeigt, wie sich die Fans heute in den Stadien gefühlt haben. Und deswegen wird es jetzt Zeit für die sportlichen Ergebnisse. Olga Gundel.
Ja, auch wenn natürlich die Ereignisse der vergangenen Woche bei jedem, der heute in der Bundesliga unterwegs war, sicher irgendwie dabei waren. Auch das Fußballleben geht weiter und jeder macht es so gut er kann. Den Wolfsburgern ist das geradezu brillant gelungen. 6:0 siegten sie zu Hause überdeutlich gegen Werder Bremen. Das hatte schon viel Schönes aus Wolfsburger Sicht. Für Werder dagegen war es ein katastrophaler Nachmittag. Und so erlebten zwei Mannschaften zwei ganz unterschiedlich emotionale Situationen.
Hier die Wolfsburger Torlaune, dort der Bremer Frust.
Es war hinten nichts, Mitte nichts, vorne nichts. Für mich unerklärlich die Leistung.
Wolfsburg spielte von Beginn an stark und hatte zudem etwas Glück. 1:0 durch das Eigentor des Bremers Alejandro Galvez. Kurz vor der Pause Nationalspieler Max Kruse mit dem 2:0. Für Werder wurde es ein bitterer Nachmittag. Vierinha mit dem 3:0 nach der Pause. Die Wolfsburger hatten es leicht. Auch beim folgenden 4:0 durch Joshua Gilavogi. Bei so einem Torfestival wollte dann auch VfL-Top-Torjäger Bas Dost nicht fehlen. 5:0. Und schließlich der Endstand 6:0 durch Max Kruse. Zuletzt hatte Wolfsburg selten überzeugt.
Warum lief das heute so viel besser?
Ja, das kann ich nicht erklären. Es war so, gut.
Für Wolfsburg ist es der höchste Bundesliga-Sieg seit 15 Jahren.
Ja, manche Sachen, die sollte man auch einfach gar nicht hinterfragen. Viele Fragen wird man sich dagegen beim VfB Stuttgart stellen. Möglicherweise auch die Trainerfrage, denn das war ein Nachmittag zum Vergessen für den VfB und seinen Trainer Alexander Zorniger. 0:4 zu Hause im Kellerduell gegen Augsburg, das geht gar nicht. Immerhin, schön geredet wurde da nichts. Und auch der Trainer zeigte sich selbstkritisch.
Alexander Zorniger ratlos, verzweifelt. Der VfB-Trainer nach dem 0:4 zu Hause gegen Augsburg angezählt. Die Gäste in Schwarz in allem besser. 11. Minute, Alexander Eswein mit der Führung. Der VfB defensiv verunsichert. Augsburg hatte es leicht. Nur 6 Minuten später der Tabellenletzte und das 0:2. Diesmal mit tatkräftiger Unterstützung der Stuttgarter, Eigentor Baumgartl. Nichts, aber auch gar nichts klappte.
Definitiv muss ich irgendwas, Dinge übersehen haben, die ganz wesentlich sind. Aber was es im Detail ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Da brauche ich einfach auch eine Nacht.
Noch vor dem Wechsel mussten die Stuttgarter das 0:3 hinnehmen. Kaltenbracker nicht zwingend gestört. Stuttgart desolat. Auch in den zweiten 45 Minuten wurde es nicht besser. Zorniger aufgebracht, seine Abwehr erneut überfordert. Der Südkoreaner Koo zum 4:0 entstand.
Ja, natürlich, wenn du so ein Spiel verlierst, dann ist es natürlich richtig bitter. Ja, aber das sind jetzt auch viel zu viele Emotionen im Spiel, weil in der Art und Weise natürlich dann ein Spiel zu verlieren, damit rechnest du ja nicht. Ja.
Die Geduld der VfB-Fans ist aufgebraucht. Der VfB tief in der Krise.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Gladbach schlägt Hannover 2:1, Frankfurt-Leverkusen 1:3, Köln gegen Mainz torlos, Schalke verliert gegen Bayern 1:3. Bereits gestern besiegte Hamburg Dortmund mit 3:1. Morgen trifft dann noch Berlin auf Hoffenheim und Ingolstadt empfängt Darmstadt im Duell der Aufsteiger. Der Blick auf die Tabelle, Spitzenreiter Bayern mit deutlichem Vorsprung auf die Verfolger aus Dortmund und Wolfsburg, Mönchengladbach von 6 auf 4. Es folgen Berlin, Leverkusen und Schalke. Die zweite Hälfte beginnt mit Mainz, dahinter Ingolstadt, Frankfurt und Darmstadt. Werder 3 Punkte vor der Abstiegszone, Stuttgart auf dem Relegationsplatz, Augsburg tauscht mit Hoffenheim die Plätze. Die Skispringer sind an diesem Wochenende in Klingenthal unterwegs. Da steigt der Saisonauftakt und das war ein guter aus Sicht der Deutschen. Beim Teamwettbewerb flogen Andreas Wellinger, Andreas Wank, Richard Freitag und Severin Freund auf Platz 1. Das war allerdings ein hartes Stück Arbeit und ein intensives Duell mit Slowenien, das die Deutschen am Ende dann doch für sich entscheiden konnten.
4 glückliche Skispringer nach einer erfolgreichen Aufholjagd. Das Team von Bundestrainer Schuster hatte zur Halbzeit noch auf Rang 2 gelegen. Nach dem Finalsprung von Richard Freitag lagen sie aber ganz vorne. Und auf Schlussspringer Severin Freund war Verlass. Der Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen Saison sicher souverän richtig weit. 136 Meter, die beste Weite in seiner Gruppe. Und der bejubelte Teamsieg beim Saisonauftakt in Klingenthal.
Das heute war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig, weil es einfach den Kopf ein bisschen frei macht, wenn man gleich mal im ersten Wettkampf anschreibt. Und ja, morgen kann auch noch sehr schön sein, aber morgen ist morgen und deswegen werden wir morgen wieder alles geben und dann schauen, was rauskommt.
Das Ergebnis heute: Deutschland vor Slowenien und Österreich.
Ja, und das nach einer tollen Aufholjagd. Sowas ist beim Lotto nicht möglich. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht, die 6 richtigen Zahlen, und gewinnt. Das sind die Zahlen von heute. Sie lauten 12, 17, 23, 29, 42, 46. Die Superzahl ist die 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Zumindest hier bei uns in Hamburg war das heute ein richtiger Herbsttag. Nass, kalt und durchgehend dämmerig grau. Ob es das ist, worauf sich der Rest der Republik auch einstellen muss, weiß Claudia Kleinert.
Naja, Karin, so ungefähr. Also es kommt noch Weiß dazu, vor allem in Hamburg. Und ich weiß nicht, ob das allen so unbedingt lieber ist. Denn es kann zum Teil richtig kräftig schneien morgen. Verantwortlich dieses Tiefdruckgebiet heißt Jürgen, hat hier die Mischfront. Die Kaltfront liegt am Alpenrand, wird dort noch für Schnee sorgen. Aber das Tief hat zum einen Sturm im Gepäck, schwere Sturmböen am Nachmittag und Abend an der Küste, direkt an der Nordsee, und kräftiger Schneefall von der Mitte Schleswig-Holsteins über Hamburg runter bis zum Harz. Da kann es teilweise richtig kräftig schneien. Jetzt in der Nacht gibt es ab und zu ein paar Schneeregenschauer, zum Teil auch Graupelschauer schon. Morgen dafür dann außerhalb dieses Tiefs eine Menge Sonne, 2 bis 6 Stunden immerhin. Also ganz so grau wird es nicht. Nur da, wo das Tief liegt, also auch im äußersten Norden, wo es nicht so kräftig schneit, zum Beispiel im westlichen Niedersachsen unter 2 Stunden, da meist grau in grau. Sonst, naja, immerhin so 3-4 Stunden Sonne sind schon möglich. In der Nacht noch ab und zu Schauer. Die fallen in den höheren Lagen als Schnee. Im Süden, Baden-Württemberg und Bayern, ebenfalls Schneeschauer. Sonst gibt es Schneeregen und Graupel. Glättegefahr besteht nicht nur durch den Schnee in den Hochlagen, sondern auch durch gefrierende Nässe. Wenn es mal kurzzeitig auflockert, dann gehen die Temperaturen direkt unter die 0 Grad. Damit gefriert die Nässe. Meist sind es Werte morgen früh um 0 und bis minus 2 Grad. Morgen Vormittag dann dichte Wolkenfelder. Vor allem im Süden noch abziehende Schnee. Nach von Nordwesten her neue Schneeregen, Graupelschauer, Wintergewitter sind dabei, sonst zwischendrin etwas Sonne. Am Nachmittag dann der kräftigste Schneefall von Schleswig-Holstein runter bis zum Harz. Dazwischen auch mal ein Streifen, wo ab und zu die Sonne scheint. Letzter Schnee und vor allen Dingen Schneeschauer ziehen dann über die Alpen ab. Die Temperaturen am Nachmittag meist nur so zwischen 1 und 6 Grad. Der Wind dazu, wie gesagt, nachmittags und abends an der Nordsee. Zum Teil sogar schwere Sturmböen, stürmisch wird es da insgesamt. Am Montag Wetterberuhigung, da ziehen dann letzte Schneeschauer nach Osten ab, am Dienstag aus Nordwesten neuer Schneeregen. Es bleibt also eher winterlich oder wird direkt winterlich statt herbstlich.
Vielen Dank, Claudia. Und bevor es gleich Sonntag wird, noch eine Viertelstunde, folgen hier noch das Wort zum selben und danach eine ausführliche Zusammenfassung des CSU-Parteitages. Die nächsten Tagesthemen gibt es morgen Abend, wie immer, wenn Sie wollen. Bis dahin.